Es läuft richtig gut beim ERC Ingolstadt. Vor der am Freitag startenden Halbfinalserie gegen die Adler aus Mannheim überzeugte das Team von Mark French, auch wenn die Spiele eng waren, gegen die Düsseldorfer EG. Und die Hauptrunde schlossen sie zuvor als Zweiter ab, was ein Champions-League-Platz bedeutet. Ich spreche heute mit zwei Journalisten, die seit Jahren sehr eng dran sind und sich somit bestens auskennen. Zunächst mit Dirk Singh und danach mit Fabian Huber. Und in den Talks tauchen wir jeweils tief ein. Es geht natürlich um die Chancen der Ingolstädter auf das Finale und welche einzelnen Mannschaftsteile besonders funktionieren müssen, damit es klappt. Zudem geben mir beide ihre Einschätzungen zu French. Zur Erinnerung, der Coach wurde gerade jüngst zum Trainer des Jahres gewählt und lässt nicht nur offensives Eishockey spielen, sondern weiß sehr genau, dass die Spiele im Kopf entschieden werden. Dementsprechend setzt er als studierter Psychologe viel Wert auf die mentale Arbeit mit den Spielern. Zudem thematisieren wir die Rolle von Sportdirektor Tim Reagan, der ebenso maßgeblich für die positive Grundstimmung verantwortlich ist. Wie die Serie am Ende ausgeht, sowohl Singh als auch Huber tun sich schwer. Beide sprechen von einem möglichen Spiel 7. Neutrales Eishockeyherz, was wünschst du dir mehr, wenn es so kommen sollte? Und damit rein in den aktuellen DEL-Podcast. Mein Name ist Konstantin Krüger. So, damit gehen wir rein. Wir wollen über den ERC Ingolstadt sprechen. Steht im Halbfinale. Es wird spannend gegen Mannheim. Und ich freue mich auf den ersten Experten. Grüß dich, Dirk.
Hallo Konstantin. Grüß aus Oberbayern.
Ja, vielen Dank für deine Zeit. Wir sind am Donnerstagmorgen. Das vielleicht für die Hörerinnen und Hörer. Das Halbfinale ist nun komplettiert. Straubing verliert gestern Abend zu Hause 1-3 gegen Wolfsburg. Das bedeutet, die Grizzlies spielen gegen München, aber wir wollen über die andere Serie sprechen und vor allem über den ERC. Vielleicht steigen wir damit ein. Seit wann begleitest du Ingolstadt?
Mittlerweile seit 2000, also jetzt quasi 23 Jahre.
Also lange Zeit. Ich weiß, das ist höchstwahrscheinlich, man kann ja diese Spielzeiten nicht so schwer miteinander vergleichen. Aber wenn du jetzt auf die aktuelle Saison blickst, der ERC war in der Vergangenheit natürlich auch sehr erfolgreich schon unterwegs. Würdest du sagen, das ist mit das Beste so vom Kader, was Ingolstadt beisammen hat, wenn du so auf die letzten Jahre blickst?
Würde ich schon sagen. Wenn man mal schaut, wo sie Meister geworden sind, 2014, hat man gesagt, der Kader ist nicht so toll. Ich sage jetzt mal rein individuell, aber es war eine coole Mannschaft, muss ich mal sagen, die dann einfach zusammengewachsen ist. Aber so, wenn man natürlich jetzt alleine auf den Kader schaut, auf die Lineups, würde ich schon sagen, ist mir das Beste, was bislang in Ingolstadt. Klar, es war die Lockout-Jahre waren auch noch da, wo die NHLer da waren, wie ein Markus Sturm, Jamie Langenbrunner. Das war auch nochmal was ganz Besonderes. Aber aktuell würde ich schon sagen, dass das mit Sicherheit zum Besten zählt, was da derzeit auf dem Eis steht in Ingolstadt, ja.
Dementsprechend dann auch die logische Konsequenz, dass sie jetzt im Halbfinale stehen.
Sicher auf alle Fälle so, ja. Ich meine, klar, die Serie gegen Düsseldorf, die war sehr, sehr eng. Fast jedes Spiel hätte auch in eine andere Richtung gehen können, aber unterm Strich war es was sicherlich verdient, dass Ingolstadt eingezogen ist. Ob das jetzt 4-1 war, wie es ausgegangen ist, oder 4-2 dann ausgegangen wäre, verdient war es, glaube ich, da waren sich alle einig, war es allemal, ja.
Wie siehst du so, dass aus deiner Sicht, gibt es ein Gerüst an Spielern oder gibt es spezielle Reihen, wo du sagst, wenn die gut funktionieren, auch jetzt gerade mit Blick nach vorne auf die Serie gegen Mannheim, dann ist da definitiv was möglich. Ich finde, wenn man die Mannheimer sich jetzt angeguckt hat, gerade die Reihe um Wolf und Plachter, das ist ja schon, finde ich, dann nochmal in den Playoffs merkt man, dass da nochmal mehr kommt als in der Saison. Ne? Ist das bei Ingolstadt auch so?
Muss dazu sagen, Mark French ist ein Trainer, der sehr viel auch in den Spielen umstellt. Also er hat so ein bisschen so ein, sag ich mal, ein Fehl dafür. Er lässt meistens immer zwei Stürmer zusammen, wechselt dann wieder mal einen Flügel dazu. Aber es gibt schon so ein Duo, beispielsweise wie Faeser und Storm, die normalerweise auch schon in der Hauptrunde oder auch letzte Saison sehr, sehr gut miteinander funktionieren. Klar, Pizzi, Pietta ist da unglaublich wichtig als Passgeber oder hinter der Verteidigung, wenn man mal schaut, der Marathonmann, auch Matt Bodie, der da seine 30 Minuten pro Partie runterreißt, oder auch Garteig natürlich im Tor, das sind so die Schlüsselspieler mit Sicherheit, aber so eine feste Reihe, sage ich mal, auf die sich jetzt alles stützt, hat Ingolstadt nicht. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Vorteil gewesen, diese Saison, dass French komplett immer eigentlich auf vier Reihen gesetzt hat. Und von dem her war Ingolstadt in dem Sinne sehr, sehr schwer auszurechnen. Also man kann jetzt nicht diese eine Reihe rausnehmen bei Ingolstadt und sagen, okay, damit sind die Chancen vielleicht geringer, sondern French hat schon das Gespür dafür, dass er sagt, okay, er verlagert das Ganze auf 4 Reihen. Und von dem her, wie gesagt, ist Ingolstadt, denke ich, sehr, sehr schwer auch für die Konkurrenz auszurechnen.
Bevor wir über Mark French in der Tat als Trainer sprechen, ist ja auch Trainer des Jahres geworden, vor kurzem bei uns bei der Awardshow. Wie siehst du denn die Serie jetzt gegen Mannheim? Wie gesagt, es geht jetzt morgen los. Kann man das aus deiner Sicht beziffern in Prozenten? Ist da irgendjemand vorne? Kommt es auf diese viel besagte Tagesform an? Wie ist es?
Ganz schwierig. Ich glaube, es ist echt ganz schwierig. Ich meine, man soll natürlich nicht so unbedingt immer in die Historie schauen. Wir Journalisten machen das natürlich. Es gab bislang 3 Playoff-Serien, sind alle für Mannheim ausgegangen. Natürlich könnte man jetzt sagen, vom Tabellenbild her, Ingolstadt 2., Mannheim 3., aber ich glaube, jeder weiß es, wenn man gegen Mannheim spielt, was das bedeutet. Nichtsdestotrotz, ich glaube, man hat auch gesehen in der Serie gegen Köln jetzt zuletzt von Mannheim, dass die Adler durchaus verletzbar sind. Gibt es hier die paar Schlüsselpunkte, worauf es ankommt bei Ingolstadt in dieser Serie, aber auf Prozent anzurechnen, ist ganz, ganz schwierig. Klar kann ich jetzt sagen 50-50, auf der Seite 50 oder 3 Euro ins Phrasenschwein, klar. Mhm. Aber irgendjemand eine Favoritenrolle. Ich sage es mal so, ich glaube, die bisherigen Serien, wenn Ingolstadt gegen Mannheim gespielt hat, war für mich eigentlich immer Mannheim der große Favorit. Jetzt natürlich, klar, durch die Gegebenheiten finanziell und auch durch die Kadertiefe etc. kann man immer noch sagen, hat vielleicht Mannheim leicht die Nase vorne. Aber ich glaube, dass diese Serie in dieser Saison so offen ist eigentlich wie noch nie. So würde ich es schätzen jetzt.
Mhm. Ja, klar. Also wäre ja für den neutralen Eishockey-Fan was Besseres kann ja nicht passieren, absolut, wenn man so eine ausgeglichene Serie hat. Nochmal einmal nachgefragt, diese Schlüsselposition oder Schlüsselmomente hattest du eben angesprochen bei den Ingolstädtern. Da nochmal nachgefragt, was hast du genau im Kopf? Also was muss passieren, damit dann eben Mannheim über diese Best-of-Seven-Serie geschlagen werden kann?
Ja, also logischerweise hängt natürlich sehr, sehr viel am Torwart, an Michael Garteig, dass der einen Sahnetag oder mehrere Sahnetage erwischt. Mhm. Ganz wichtig wird es auch sehen, denke ich mal, in der Verteidigung. Ich meine, du hast ja den Ausfall mit Ben Marshall bis zum Saisonende, sprich die Ingolstädter spielen mit 6 Verteidigern. Da darf natürlich nichts passieren. Wenn sich da ein Bodie beispielsweise verletzt, ein Edwards, ein Fabio Wagner, ein Leo Hüttl, das wird dann extrem schwierig natürlich. Vorne im Angriff, sage ich mal, klar, Special Teams sind immer entscheidend. Da hatte Ingolstadt jetzt gegen Düsseldorf phasenweise doch größere Probleme. Die haben im ersten Spiel, haben sie bei 5-3, haben sie ein Powerplay-Tor geschossen. Die nächsten 3 Spiele, dann haben sie kein Tor mehr geschossen im Powerplay. Dann jetzt im 5. Spiel haben sie wieder 3 Powerplay-Tore geschossen, was die ganze Statistik ein bisschen, sage ich mal, geschönt hat, in Anführungszeichen. Ja, das Powerplay war auch während der Hauptrunde jetzt so ein bisschen, sage ich mal, so das Sorgenkind. Das muss auf alle Fälle rollen gegen Mannheim in so einer engen Serie. Klar, Unterzahlspiel auf alle Fälle. Also das sind so, glaube ich, schon die Dinge, die laufen müssen. Und natürlich auch die Kaltschnäuzigkeit vom Tor, dass die wenigen Chancen, die du vielleicht gegen Mannheim bekommst, dass du die eiskalt reinmachst. Und ja, auch Defensivverhalten gegen Mannheim natürlich, wenn die mit 4 reinkommen, das muss ausstehen. Also wie gesagt, das sind doch einige Schlüssel, die da passen müssen. Aber Ingolstadt hat es bewiesen dieses Jahr in der Hauptrunde. Und was natürlich auch ein großer Trumpf für Ingolstadt ist, die können sehr, sehr viele Spiele noch im 3. Drittel gewinnen. Das hat man jetzt ja letzt gegen Düsseldorf gesehen, auch in Spiel Nummer 5, wo sie 6-3 hinten waren. Ist ja, glaube ich, statistisch auch die beste Mannschaft in der Hauptrunde gewesen im 3. Drittel. Also das ist eine Mannschaft, die glaubt an sich. Und von dem her, wie gesagt, ich glaube, die Chancen diese Saison sind so groß wie noch nie gegen Mannheim.
Okay, spannend. Dann lass uns mal über Mark French ein bisschen sprechen. Ja. Finde ich interessant. Neuer Coach sozusagen bei uns in der Liga, kam ja vor der Saison. Jetzt auch mit den Wochen oder Monaten, wo du ihn sehr oft und tagtäglich fast ja mitbekommen hast. Was macht er für dich oder auf dich für einen Eindruck? Was ist er so grundsätzlich für ein Typ, auch im Umgang mit den Medien?
Ja, also ich muss mal grundsätzlich sagen, also damals Mark French als neuer Trainer vorgestellt worden ist bei Ingolstadt, ich muss zugeben, ich habe damals auch erstmal googeln müssen nach seiner Vita so ein bisschen, weil für mich war es auch, ich habe ihn nicht gekannt, sage ich ganz ehrlich. Mhm. Und wenn er dann vorgestellt wird und heißt, ja okay, er will schnelles Eishockey spielen, gut, welcher Trainer will das heutzutage nicht schnelles Eishockey spielen? Und dann war der nächste Punkt, der dann hieß, ja okay, Mark French ist ein Trainer, der Spieler besser macht und auch das Team besser macht. ich denke, das hörst du von jedem Trainer, wenn er verpflichtet wird, dass er das, dass das seine Aufgabe ist. Und von dem her, klar, er hat die Liga nicht gekannt, war natürlich auch, denkt man, puh, wenn einer von außen kommt, bin ich mal gespannt, wie das funktioniert. Aber im Grunde hat er eigentlich genau alles wirklich das umgesetzt, für das er geholt worden ist. Und gerade auch jetzt, wenn du sagst, im Umgang mit den Medien, ich würde jetzt mal sagen, er ist unglaublich ein smarter Typ. Vielleicht auch nochmal auf die Mannschaft zurückzukommen, er hat es auch geschafft, quasi relativ schnell, dass die Mannschaft für ihn spielt. Und ich glaube, das ist immer extrem wichtig für einen Trainer, wenn du eine Mannschaft überzeugen kannst. Auch mit seinem Spielstil, den er auf die Mannschaft draufgelegt hat. Er ist ein unglaublich smarter, eloquenter Trainer, hat nicht umsonst, oder was ganz wichtig, glaube ich, ist in diesem Job, hat ja Psychologie studiert, mag das auch sehr viel im Umgang mit den Spielern. Das ist, ich sage es mal im Grunde genommen, das ist so ein Antityp zu Doug Shedden, zu seinem Vorgänger. Mhm. Ich möchte Doug nichts wegtun. Bei Doug war es so, was man von den Spielern gehört hat, er hat halt immer so seine 5, 6, sage ich mal, Top-Spieler um sich geschart und der Rest, ja, ist einfach mitgelaufen, hat öfter mal einen Shitstorm bekommen und das ist bei Mark French anders. Also er behandelt im Grunde jeden Spieler gleich, was man so hört, auch aus der Mannschaft. Der Umgang ist ein anderer, der Umgang ist sehr gepflegt, wobei French auch, was man kaum glauben kann, er kann auch relativ laut werden in der Kabine, habe ich von den Jungs gehört. Und in den Medien, ja, also für uns war natürlich von den Medien her, war Doug Shedden, sage ich mal, überragend, weil er eigentlich in jeder Pressekonferenz, in jedem Gespräch irgendeinen sehr coolen Spruch rausgehaut hat, den wir sehr gerne entgegengenommen haben, der dann aber oftmals natürlich auch ein bisschen zu Lasten der Spieler gegangen ist. Und da ist French ein ganz anderer, er ist sehr kontrolliert, es kommt eigentlich nie irgendwie ein Spruch außerhalb groß auf einen Spieler. Es gibt dann auch bei den Playoffs beispielsweise, wenn man versucht mit ihm zu sprechen, hilft Marc ein bisschen out of record, mal so erklär uns doch ein bisschen was. Und dann lacht er und sagt dann, es gibt auch bei den Playoffs gibt's kein out of record. Also er ist sehr, sehr kontrolliert, was er macht. Und wie gesagt, auf mich wirkt er da im Grunde, egal was er macht, es wirkt sehr kontrolliert und steckt Plan dahinter. Und das ist, glaube ich, für einen Eishockey-Trainer oder allgemein für den Trainer somit das Wichtigste. Und deswegen hat er auch die Mannschaft gewonnen, glaube ich.
Mhm. Und es war doch damals so, habe ich gerade nochmal jetzt versucht zu rekapitulieren. Also ich meine, Tim Reagan als sportlicher Verantwortlicher in dem Duo letztlich, er war der ausschlaggebende Punkt, weshalb Mark French geholt wurde, richtig?
Absolut, absolut. Es war damals erst die Trennung, ist bekannt gegeben worden, letztes Saisonende, erst vom Sportdirektor von Larry Mitchell. Mhm. Und dann etwas später kam dann die Verpflichtung, oder relativ in einem war das dann die Verpflichtung, was heißt Verpflichtung? Timmy Regan war ja bereits im Club, er war die rechte Hand von Larry Mitchell und Co-Trainer bislang. Er wurde dann auf den Sportdirektorenposten gehoben. Und dann hat man sich 3 Tage später von Doug Shedden getrennt. Und es war sozusagen die erste Amtshandlung von Tim Reagan, dass er dann eben genau einen neuen Trainer verpflichtet hat. Er hat es sehr akribisch gemacht und hat sich dann letztlich für Mark French entschieden.
Das Thema Psychologie, ich finde, stolper ich jetzt wieder drüber, weil ich nahezu nicht in jedem Podcast-Gespräch, aber immer wieder kommt man auf den Punkt, wie wichtig es ist, dass gerade auch die sportlich Verantwortlichen, wie die Coaches oder im Staff, eben in der Lage sind, die Jungs ja nicht nur körperlich auf dem Eis besser zu machen, sondern eben auch wissen, wie man mit denen abseits umgeht und auch ein Gefühl dafür bekommen, dass es ja eben um weitaus mehr geht. Nimmst du das in den letzten Jahren, auch gerade, du sagst ja, du sprichst natürlich auch regelmäßig mit den Spielern,
ja.
Hat sich da was verändert? Wird das auch von den Spielern anders gefordert ein Stück weit als früher, dass man eben auf diese Komponente da irgendwie auf das Menschliche, sage ich mal, was so bei dem einen oder anderen im Kopf vorgeht, dass man da auch als Trainer einfach viel stärker drauf einwirken muss?
Absolut, absolut. Also ich, wie du sagst, man spricht da sehr viel mit Spielern auch und gerade in der Vergangenheit war es oft so, das sagen die Spieler natürlich viele auch unter der Hand, deswegen will ich jetzt keine Spieler nennen oder sowas, aber viele sagen natürlich auch, ja, gerade der Umgang natürlich ist es ein Profigeschäft, da braucht man gar nicht drüber diskutieren, aber letztlich sind es auch Menschen. Ich glaube schon, dass diese Psychologie, wie du angesprochen hast, eine immens große Rolle spielt. Weil ein Spieler, der sich, sag ich mal, links liegen gelassen fühlt, der permanent Shitstorm bekommt vom Trainer, ich glaube, so einen Spieler dann, dass der dann Höchstleistung bringen soll, muss, ist ganz, ganz schwierig. Ich glaube, klar, jeder Charakter ist anders. Aber ich glaube, diese psychologische Schiene, ich meine, Eishockey spielen, auf gut Deutsch, können sie alle. Aber ich glaube schon, wie du gesagt hast, dass diese psychologische Schiene eminent wichtig ist, so die letzten Prozent da rauszukitzeln. Und das ist eine Sache, die, glaube ich, Mark French sehr, sehr gut kann. Und das ist eigentlich schon, glaube ich, so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht jetzt nochmal gegen Doug Sheridan. Doug Sheridan ist einfach so ein bisschen old school. Ich glaube, früher hat das eigentlich keine große Rolle gespielt. Ich meine, wenn man hört, was da früher für Szenen gegeben hat, mit einem Vassiljev in Köln beispielsweise, der die Leute dann angeblich nicht trinken hat lassen im Training oder was sich barfuß auf den Wald geschickt hat. Das sind so Sachen, glaube ich, das ist einfach oldschool. Und Doug Sheridan ist auch jemand, der so ein bisschen oldschool ist. Also nach dem Motto, entweder du funktionierst oder du funktionierst nicht. Mhm. Und das, glaube ich, schon hat sich extrem geändert. Und die Trainer, die das besser können, glaube ich, die haben schon eine größere Erfolgsquote. Und das hat man jetzt, glaube ich, bei French ganz gut gesehen. Jetzt mal unabhängig davon, ob er Psychologie studiert hat oder nicht. Mhm. Aber ich glaube schon, dass das eine sehr, sehr große Rolle spielt. Jetzt nicht nur im Eishockey, sondern, glaube ich, im Allgemeinen im Sport. Also selbst im Amateursport, glaube ich.
Ja, absolut. Glaube ich auch dran, dass das am Ende auch eben entscheidende Prozentpunkte dann sein können. Und dann kommen wir wieder auf die Serie dann zurück. Letzte Frage, Thema Fans und Anhänger in Ingolstadt. Ich habe zumindest in meinen Timelines so ein bisschen 2-3 Leute gehört, die gesagt haben, ach guck mal, so über die Hauptrunde kommen die Fans nicht so richtig in Scharen. Und sobald die Halbfinals losgehen, bezahlen sie auch die Karten für etwas höheres Geld. Ist das Fakt oder stimmt das nicht?
Es ist Fakt. Also ich muss auch zugeben, wie wir vorhin jetzt oder die ganze Zeit schon im Podcast gesprochen haben, sie spielen eigentlich, muss man sagen, ein unglaublich attraktives Eishockey diese Saison. Sie sind Tabellenzweiter und haben im Grunde die Halle in der Hauptrunde nicht voll bekommen. Es war ein einziges Spiel ausverkauft und das gegen Augsburg. Ansonsten vom Zuschauerschnitt her, ich muss auch sagen, ich habe viel mit den Verantwortlichen gesprochen, es konnte sich keiner so richtig einen Reim davon machen, warum diese Arena mit 4.800 Zuschauern, was ja nicht groß ist, muss man sagen, und Ingolstadt hat 130.000 Einwohner, warum sie es nicht schaffen, diese Halle zu füllen. Das Kuriose an dieser Geschichte war ja eigentlich auch noch, dass sogar, wenn man sagen könnte, okay, das Ganze kostet natürlich Geld, brauchen wir auch nicht drüber diskutieren, Eishockey ist nicht billig, grundsätzlich, aber, uns kommt das große Aber, wenn, sage ich mal, einigermaßen voll war, dann waren die Sitzplätze ausverkauft und die Stehplätze waren noch offen. Also da rein drauf zu machen, es ist wahnsinnig schwierig, auch die Verantwortlichen, Claudius Rehbein oder auch ein Klaus Lili, die sind da ein bisschen am Rätseln. Klar, natürlich vor der Halle wird jetzt gebaut und einige Parkplätze weggefallen. Aber ich glaube, wenn ich mir sowas anschauen will, dann komme ich auch. Warum das der Fall ist, ich kann es echt nicht sagen. Ich meine, Ingolstadt ist allgemein vielleicht auch ein bisschen verwöhnt, was Erfolg betrifft mit der Meisterschaft und da, die Ansprüche sind relativ hoch. Aber warum das der Fall ist, warum die Zuschauer jetzt selbst die ersten zwei Viertelfinalspiele gegen Düsseldorf waren auch nicht ausverkauft. Mhm. Warum das der Fall ist, ganz schwierig zu ergründen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, da steht jeder momentan so ein bisschen auf dem Schlauch. Es ist schade. Klar, das letzte Spiel war jetzt ausverkauft. Aber warum das der Fall ist, großes, großes Fragezeichen.
Aber morgen Abend ist ausverkauft, wenn ich es richtig gesehen habe, ne? Also da sind doch...
Richtig, davon gehe ich fest aus, weil auch Mannheim mit Sicherheit Zuschauer mitbringt. Die Distanz ist jetzt nicht so weit, also davon gehe ich jetzt mal fest aus. Ich werde es nachher nochmal mit dem ERC telefonieren, aber davon gehe ich fest aus, dass morgen Abend ausverkauft ist, weil wenn morgen nicht ausverkauft ist, dann weiß ich auch nicht mehr, wann ausverkauft sein soll.
Ja. Abschließende Frage, das hatte ich auch nochmal, war zu lesen, ja. Audi als wichtigster Partner in Ingolstadt und irgendwie ja auch der, ich würde fast sagen, naturgegebene Partner. Jeder, der mal da war, weiß ja auch, dass Audi da omnipräsent ist, hat den Vertrag verlängert, sicherlich ein wichtiges Zeichen für den ERC.
Ja, unglaublich wichtig. Also das muss man schon sagen. Also ohne Audi würde ich jetzt mal behaupten fast, würden die Lichter in Ingolstadt ausgehen. Das ist schon mit Sicherheit der große Macher im Hintergrund. Klar, es gibt auch die Media Markt Saturn Gruppe, aber die ist bei Weitem natürlich nicht so wie bei Audi. Ich meine, das ist wie bei Wolfsburg mit VW, Skoda. Da ist Audi natürlich die treibende Kraft. Und von dem her hat Ingolstadt da mit Sicherheit ein großes, großes Stück Planungssicherheit für die Zukunft. Das auf alle Fälle, ja.
Super. Dirk, dann haben wir das auch noch. Ich entlasse dich aber nicht mit dem letzten Tipp, wenn wir auf die Serie gucken. Also was, wir haben schon gesagt, es wird spannend, es wird höchstwahrscheinlich auch eng. Was ist dein Gefühl? Wie geht's aus?
Naja, ich muss jetzt was sagen, dass Ingolstadt gewinnt, weil sonst brauche ich mich blicken lassen. Das ist eine ganz kleine Frage. Aber ja, wie gesagt, ich möchte mich ja doch nochmal blicken lassen im Ingolstädter Stadion. Und für einen neutralen Zuschauer, glaube ich, gibt es nichts Cooleres wie eine Serie, die über die volle Distanz geht. Hat man ja gestern auch gesehen bei Straubing gegen Wolfsburg. Ja. Und von dem her sage ich jetzt einfach mal 4-3 für Ingolstadt.
Das nehmen wir so. Da hätte der neutrale Eishockey-Fan hätte da gar nichts gegen.
Richtig.
Und wir lassen es einfach so stehen. Ich danke dir für deine Zeit. War sehr super gern. Interessant. Freue mich, wenn wir uns sehen und wieder hören. Bis bald. Jawohl,
danke dir. Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
So, der eine Experte hat sich schon geäußert. Jetzt kommt der nächste. Grüß dich, Fabian.
Hi, Konsti.
Ja, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Früh setzt du deine Teamsitzungen hier an, aber also für Journalisten früh, aber das ist alles gut.
Ich lasse das mal so stehen. Ja, wir sind 20 vor 10. Der Podcast soll aber heute am Donnerstag noch erscheinen. Von daher bin ich froh, dass ihr heute rechtzeitig aufgestanden seid. Wie ist dein Gefühl? Morgen Abend startet die Serie. Du bist auch sehr, sehr nah dran beim ERC. Seit jeher begleitest den Club. Es geht gegen die Adler. Wie ist dein Gefühl?
Ganz allgemein freue ich mich, glaube ich, wie so viele Fans und auch Journalisten auf die Serie. Also für Journalisten beginnt ja dann auch immer so ein bisschen die Crunch-Time, ne? Weil mehr Arbeit, aber auch natürlich mehr Spaß, wenn man in die Halle geht. Und ich habe es an anderer Stelle schon mal gesagt, man spricht, glaube ich, vor einer Serie immer von einer engen, intensiven Serie, die man erwartet. Aber ich glaube, in dem Fall stimmen diese Allgemeinplätze wirklich. Also ich erwarte eine ganz, ganz enge, umkämpfte Serie von zwei Teams, die ganz unterschiedlich ausgerichtet sind. Und ja, ich habe Bock.
Mhm. Ja, kann ich verstehen. Lass mich mal einmal, das finde ich spannend, dass was das Thema angeht, journalistische Arbeit im Einklang mit einer Sympathie vielleicht für einen Club.
Ja.
Ist das eigentlich ein Thema, wo man sich selber immer wieder ein Stück weit zwingen muss, da auch ein Stück weit neutral zu bleiben? Oder wie ist das bei dir? Also ich finde das ja spannend. Also man kann ja sehr wohl irgendwie eine Sympathie für einen Club haben. Aber auf der anderen Seite kann man ja nicht das irgendwie dann verwechseln, dass man als Fan da rumläuft, sondern du bist ja dann schon Journalist.
Absolut. Also ich glaube, dass jeder Journalist sich in die Tasche lügen würde, der den Verein jahrelang begleitet, wirklich tagtäglich oder wöchentlich und ihm dann ein Viertelfinal auswünscht oder so. Also ich glaube, man ist nicht so nah dran wie ein Fan, aber natürlich mitfiebern wäre das falsche Wort, aber dadurch, dass man die Leute da alle so gut kennt, würde man sich für einen Erfolg freuen, sagen wir mal so. Aber da sitzt jetzt niemand auf der Pressetribüne und springt, oder also zumindest in Ingolstadt nicht. Ich habe gehört, an anderen Standorten soll es das durchaus geben. Und springt dann auf oder klatscht, wenn ein Tor fällt. Also da bremst man sich dann schon und da ist man dann auch weit genug weg. Muss man ja auch sein, ne? Um Dinge kritisch einzuordnen und zu hinterfragen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass der Journalistenblick da irgendwie geschärft bleibt, dass nicht immer der Schiri schuld ist oder der Gegner blöd. Aber klar, es ist jetzt nicht ganz so leicht. Ich glaube, das hast du aber in vielen journalistischen Bereichen. Einfach wenn du über Jahre Leute begleitest, Leute kennst, dann entsteht automatisch oder oft eine gewisse Sympathie. Aber das muss man eben trennen oder irgendwie beherrschen können.
Ja, bin ich bei dir. Gut erklärt, finde ich. Wie ist es denn, auch nochmal danach gefragt, wenn in dieser Konstellation, die dann durchaus eng ist und ja auch vertrauensvoll, wenn Geschichten kommen oder du Geschichten kennst, die du dann auch gerne journalistisch verbreiten möchtest, die vom Club nicht so gern gesehen werden? Gab es da in der Vergangenheit schwierige Momente?
Ach, es gab in Ingolstadt durchaus General Manager, die mit mir ein halbes Jahr nicht mehr gesprochen haben. Nicht der aktuelle, um das mal so durch die Blume zu sagen. Nee, das gibt's und das lässt sich nicht vermeiden. Und meistens ist es dann mit einem Telefonat schnell geklärt. Ich glaube, die meisten Dinge lassen sich ganz schnell regeln. Also manchmal überzieht man vielleicht als Journalist, manchmal kriegt man als Verein irgendwas in den falschen Hals. Und ich glaube, am Ende muss man sich einfach eingestehen, dass man unterschiedliche Interessen hat. Also wenn es zum Beispiel um Wechsel geht, da hat der Verein natürlich ein Interesse daran, aus irgendeiner komisch gewachsenen Tradition in der DEL oder allgemein im Profisport zu sagen, wir wollen nicht, dass vorab rauskommt, wer wohin wechselt. Und als Journalist sehe ich das natürlich anders und denke mir, die Fans haben durchaus ein Interesse daran oder meine Leserschaft zu erfahren, ob Justin Faeser jetzt schon im August in Wolfsburg unterschrieben hat. Das wird ja, wenn er Profi genug ist, seine Leistung in Ingolstadt nicht schmälern. Mhm. Aber ich finde schon, dass da ein öffentliches Interesse besteht. Und so hast du immer mal wieder Punkte, wo du einfach unterschiedlicher Meinung bist. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen findet man immer so einen Way to go und versteht man gegenseitig auch, was so die Interessenlage ist. Und solange das alles fair abläuft, sehe ich da jetzt keine großen Probleme.
Bevor wir auf die Serie kommen und vielleicht du mal aus deiner Sicht sagen kannst, worauf es dann vielleicht ankommt. Du hast ja schon gesagt, was ich auch spannend finde, dass da zwei durchaus unterschiedliche Teams aufeinandertreffen. Coach Mark French, neu in der Liga, kannten viele nicht so richtig. Also ich persönlich auch nicht, muss aber nicht viel heißen. Wie nimmst du ihn wahr in den Monaten und wie hat das geschafft, die Mannschaft so schnell auf Spur zu bekommen? Denn die haben ja wirklich eine sehr, sehr erfolgreiche Hauptrunde gespielt.
Ja, also er ist natürlich das absolute Kontrastprogramm zu Doug Shedden, der die Jahre davor hinter der Bande stand. Viel ruhiger, analytischer, weniger emotional, wobei Mark French jetzt auch während der Playoffs durchaus angespannter wirkt, finde ich, diskutiert öfter mit Schiedsrichtern und es ist auch nach Spielen, wo es ja immer dann nach der offiziellen Pressekonferenz, wo man dann mit Trainern zusammensteht, wirkt so ein bisschen distanzierter, angespannter. Aber ganz allgemein, ich kannte ihn auch nicht, wenn ich ehrlich bin, davor. Er hat trotzdem Riesenerfahrung, ist fast 30 Jahre im Trainergeschäft und ist trotzdem aber nicht verharrt in irgendeiner Philosophie. Also er sagt, er hat aus jeder Trainerstation irgendwas mitgenommen. Er war im letzten Jahr war er Assistenztrainer von Magnitogorsk in der KHL und sagt zum Beispiel, dass er da wirklich gelernt hat, unter dem ehemaligen russischen Nationaltrainer, offensiv kreativ zu coachen. Also was jetzt nicht zwingend heißen muss, wie man immer so schön sagt, seinen Spielern in der Offensivzone komplette Freiräume zu geben, sondern sich wirklich Ideen für jeden Gegner einfallen zu lassen, mit vorgefertigten Spielzügen zu agieren, aber eben auch einfach mal mutig zu sein. Wir haben ja alle gestaunt über diesen ersten Spieltag in Düsseldorf, als er da in der Overtime den Goalie gezogen hat. Das war eine Idee, die er aus Russland mitgenommen hat. Gleichzeitig jetzt auch in Spiel 5, Ingolstadt gegen Düsseldorf, das entscheidende Spiel zu Hause, diese Aufholjagd. Ingolstadt liegt 5-6 zurück. Es sind noch 1:12, glaube ich, zu spielen. Es gibt Bulli in der neutralen Zone. Ich glaube, 80% der Trainer würden den Torhüter da nicht draußen lassen, weil die Gefahr natürlich groß ist, wenn Düsseldorf das Bulli gewinnt, dann das Empty-Net-Goal zu schießen. Aber er vertraut auf Daniel Pieter, er coacht mutig. Und Ingolstadt gewinnt das Bulli, kommt in die Düsseldorfer Angriffszone und schießt 9 Sekunden vor Schluss den Ausgleich. Also das sind so Dinge, die echt auffallen. Und er ist studierter Psychologe. Er sagt auch, er versucht zu jedem Spieler einen eigenen Zugang zu finden. Also man hört wirklich kaum Negatives über ihn. Gleichzeitig kann er durchaus mal laut werden im Training oder in der Kabine. Es ist eine sehr gute Balance, die Mark French da findet.
Ja, das hört sich in der Tat so an. Das sagte Dirk vorhin eben auch schon zu mir. Das gleicht sich, wie ihr ihn da seht. Kann das aus deiner Sicht so sein, dass das jetzt mit Blick auf die Serie, ich meine mit Bill Stewart auf der anderen Seite im Team mit Marcel Gotsch, die sind natürlich auch mit allen Wassern gewaschen. Aber sind das auch vielleicht so gerade Prozentpunkte und so Entscheidungen, die du gesagt hast vom Coaching her, die den Ausschlag geben können?
Ich sehe Ingolstadt auf der Trainerposition schon besser besetzt. Aha. Nicht in anderen Mannschaftsteilen, aber auf der Trainerposition schon. Ich meine, Mannheim hatte durchaus, so wie ich das jetzt von außen mitbekommen habe, auch Probleme während der Saison, also auch mit Bill Stewart. Von dem her glaube ich schon, dass Mark French ein Coach ist, der innerhalb von der Serie Dinge so anpassen kann, dass sie wirken und dass sie dem Gegner wehtun können. Das war bei Doug Shedden, der übrigens sehr gut mit Bill Stewart befreundet ist, eher nicht so. Also er hatte da sein festes System und das hat er durchgezogen damals. Und im Nachhinein sagen die Spieler auch, das hat uns vielleicht zum Beispiel die Playoff-Serie im letzten Jahr gegen Köln gekostet. Und ich glaube, Mark French tickt da anders. Und es kann durchaus sein, dass wir da ganz unterschiedliche Verläufe in den Serien ja, sehen werden. Also ich habe mir mal so ein Szenario ausgemalt. Man kann ja immer schwer vorhersagen, ne? Aber Ingolstadt musste jetzt gegen Düsseldorf nicht wirklich auf Körper gehen. Mannheim gegen Köln schon, und Mannheim kann das auch, Mannheim will das. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Ingolstadt ja die ersten ein, zwei Spiele Probleme haben wird, reinzufinden, einfach in dieses harte Mannheimer Körperspiel. Ingolstadt ist ja eher sehr, sehr schnell und flink und wendig ausgerichtet. Und das Mark French dann aber irgendwelche Tricks und Kniffe finden wird. Ich weiß nicht welche, ich bin kein Trainer, aber um, sage ich mal, also ab Spiel 2, 3 dann der Serie eine ganz andere Dynamik zu geben. So hatte ich irgendwie im Kopf. Aber lange Rede, kurzer Sinn, Mark French ist ein Trainer, der dir eine Serie auch als Trainer durchaus gewinnen kann, glaube ich.
Ja, spannend. Bevor wir nochmal auf die so einzelnen Teile der Mannschaft, vielleicht auch in Ingolstadt, kommen, wie du sie siehst, Tim Ragan. Viele sprechen natürlich jetzt über Mark French, wir jetzt auch schon ein paar Minuten. Welche Rolle nimmt er in diesem ja sehr positiven Verlauf der Saison ein, aus deiner Sicht?
Ja, eine sehr wichtige. Ich muss mich da auch an den eigenen Kragen nehmen. Er kommt eigentlich so ein bisschen zu kurz in der Berichterstattung, weil jeder immer über French spricht und über das, was auf dem Eis passiert. Aber ja, man muss sich vergegenwärtigen. Klar, er war lange Assistent von sowohl von Larry Mitchell als auch von Doug Shedden. Also hat so eine Twitter-Position in Ingolstadt inne als Assistent des GMs und als Assistent des Trainers. War in Rissasee in der zweiten Liga damals schon General Manager, aber hat er jetzt in diesem Jahr wirklich eine Feuertaufe, war zum ersten Mal GM in der DL, und ich kann mich noch erinnern, wir haben im Sommer öfter mal gesprochen, und Fans sind nervös geworden, auch in Hinsicht Nachverpflichtung, ne, oder letzter Importspieler dann im August. Und er ist da ganz, ganz cool geblieben und ruhig geblieben und hat jetzt auch während der Saison, ne, mit Matteau und mit Ronning durch diese Besonnenheit wirklich auch zwei Nachverstärkungen geholt, die wirklich getroffen haben. Und ich glaube, er musste sich selbst so ein bisschen reinfinden. Er hat am Anfang von sich selbst auch gesagt, er muss sich sein Netzwerk erst so richtig aufbauen. Aber klar, es wird auch Transfers geben jetzt in der nächsten Periode, die vielleicht nicht stechen. Aber in diesem Sommer hat er da wirklich gut gearbeitet. Die Mannschaft punktuell gut verstärkt, auch sich mit Mark French frühzeitig abgesprochen, was brauchen wir. Ich meine, so eine Entscheidung, Brandon DeFazio zum Beispiel gehen zu lassen, die war in Ingolstadt nicht sonderlich populär. Der Mann hat über 20 Tore gemacht. Aber man ist irgendwie zum Entschluss gekommen, dieses System, dieses Spiel, das wir spielen wollen, das passt nicht ganz zu einem Spielertypen wie Brandon DeFazio. Und dann hat man sich von ihm getrennt und stattdessen andere Leute geholt. Und ja, also er war auf jeden Fall mutig, und ich würde sagen, er hat seine erste Saison ganz, ganz gut durchstanden.
Wer sind die relevanten Spieler oder vielleicht auch gibt es eine Konstellation von Reihen, wo du sagst, wenn die funktionieren, dann ist Ingolstadt nicht nur auf der Trainerposition vielleicht ein paar Prozentpunkte vorne, sondern insgesamt auch auf mit Blick auf die Serie?
Tatsächlich nicht, also weil die Reihen A während der Saison durch viele Verletzungssorgen ohnehin nie konstant waren. Also klar, zum Beispiel Mark Storm und Mark Storm, sage ich schon, Freddy Storm und Justin Faeser ist so ein Duo, das immer gefährlich sein kann. Mark French denkt ohnehin eher in Duos als in Reihen. Er hat früh in der Vorbereitung gesagt, er stellt zwei Stürmer zusammen und sucht sich dann einen dritten, und die wechseln dann immer. Aber du hast tatsächlich in Ingolstadt keine Reihe, wie jetzt in Mannheim, diese Gaudette-Reihe zum Beispiel, die komplett raussticht. Er wechselt dann schon öfter. Er hat jetzt so seine Reihen für die Playoffs gefunden. Aber da war es gegen Düsseldorf auch so, wenn, sage ich mal, die erste Reihe um Daniel Pieter nicht hervorgestochen ist, dann war es vielleicht eine andere Reihe irgendwie um Höfflin, Bertrand und Simpson zum Beispiel. Also es ist schwer, da jemanden im Ingolstädter Sturm rauszuheben, weil er, und das hat sich die Hauptrunde über auch gezeigt, tatsächlich sehr ausbalanciert ist, breit ist, selbst eine nominell vierte Reihe da um Henriques Morales und Kraus und Friedrich und wie sie alle heißen, ist immer in der Lage, ein Tor zu schießen. Dann hast du überzählig jetzt eigentlich auch noch einen Jerome Flake, wo ich gespannt bin, ob er Eiszeit kriegen wird gegen Mannheim, weil er ja schon ein eher physischer Spieler ist und Mark French das auch oft gemacht hat während der Saison, dass er Flake dann doch gezogen hat, wenn es gegen Teams ging, die größer und schwerer sind. Aber es fällt mir jetzt schwer, da tatsächlich eine Reihe oder eine Reihenkombination irgendwie rauszuheben, weil du ja, wie gesagt, mit Leuten wie Storm, Faser, Pieter, Simpson, Bertrand, Höflin, du hast viele Leute, die gefährlich sein können.
Ist das was, wo du sie dann vorne siehst und gleich hinterher gefahren, wo siehst du die Mannheimer vorne? In dem Körperlichen?
Ich sehe die Mannheimer auf jeden Fall in der Physis und in der Verteidigung. In der Breite der Verteidigung vorne. Ingolstadt fehlt Ben Marshall, spielt dadurch quasi mit 6 Verteidigern durch. Matt Bowley und Leon Hüttl, das erste Verteidigungsduo, hatte während der ersten Playoff-Serie jetzt 30 Minuten Eiszeit pro Spiel, was Wahnsinn ist über einen längeren Zeitraum. Von dem her bin ich wirklich gespannt, wie Mark French das managen wird. Ingolstadts Verteidigung ist zwar wendig und glaube ich, hat das bessere Aufbauspiel, aber Mannheim ist da tiefer besetzt. Und mir fällt es dann auch schwer, weil eben beide Mannschaftsteile eben diese unterschiedliche Grundausrichtung haben. Sowohl in der Defensive als auch in der Offensive finde ich Ingolstadt schneller, aber Mannheim körperlicher. Und das macht es für mich so spannend zu sehen, welche Philosophie sich durchsetzt. Also ich glaube, im Sturm ist es eher pari. Für mich vielleicht ganz leichte Vorteile Mannheim, wenn jeder das spielt, was er kann. Im Tor sehe ich Ingolstadt besser besetzt aktuell, auch wenn Tiefensee eine tolle Viertelfinalserie hatte. Auf der Bank auch Ingolstadt und in der Verteidigung vielleicht auch Mannheim leicht vorne. Aber das sind Nuancen und ich glaube, es wird ganz, ganz eng.
Und du würdest auch, das sagte Dirk mir eben, hört sich zumindest so an, er sagte so, in der Vergangenheit war es dann eher so, Serie Ingolstadt-Mannheim, großen Adler-Mannheim, irgendwie auch mit den Möglichkeiten finanziell etc., war immer so ein Tick eher dann doch vorne. Das ist aktuell nicht so, ne? Also es ist wirklich, so wie du es jetzt auch dargelegt hast, ist das 50-50.
Absolut. Also es gab jetzt ein Interview von Hecht im Donaukurier, wo er tatsächlich sogar Ingolstadt die Favoritenrolle zugeschoben hat. Was es glaube ich noch nie gab, wenn Mannheim auf Ingolstadt getroffen ist. Ich sehe das als absolut 50-50. Die Mannheimer Kollegen haben mir gesagt, zum Beispiel, dass du vor den Playoffs, du wusstest nicht, welche Adler Mannheim du kriegen wirst. Sie haben, ich glaube, 5 der letzten 6 Hauptrundenspiele verloren. Es war ja auch wirklich so während der Saison, trotz Platzierung auf Platz 2 oder 3, immer so ein bisschen schlechte Stimmung da. Und trotzdem haben sie eine gute Serie gegen Köln gespielt. Und dass man während eines Playoff-Runs Momentum gewinnen kann, auch wenn es in der Hauptrunde nicht lief, das weiß man in Ingolstadt. Und von dem her ist es ein ganz gefährliches Team im Halbfinale. Aber klar, der ERC braucht sich nicht verstecken. Sie haben einen Champions-League-Platz sich erspielt während der Hauptrunde und sind wirklich selbstbewusst. Also es ist da kein Problem, auch mal in Interviews wirklich vom ganz großen Ziel zu sprechen, von der Meisterschaft. Und so, das war die letzten Jahre auch anders. Da hieß es nach der Hauptrunde, wir schauen jetzt mal, wie weit es gehen kann oder wo es hingeht. Und jetzt haben die Spieler schon ein klares Ziel. Und ich glaube, das ist auch absolut legitim, wenn man Zweiter wird. Und ich kann dir wirklich, also ich würde nicht tippen wollen müssen auf diese Serie, wenn ich hier irgendwie vom Tipico-Automaten oder so stehe.
Na gut, frage ich dich auch nicht, obwohl vielleicht am Ende doch nochmal. Aber daran anknüpfend, mit Blick auf die, ich weiß, jetzt stehen wir vor der Serie, sind mitten irgendwie in der entscheidenden Phase, aber trotzdem Blick schon mal ein bisschen nach vorne, auch gerade mit diesem Champions Hockey League Platz, den du angesprochen hast, ist schon die Situation doch so, dass jetzt der ERC in eine sehr positive, nahe Zukunft starten kann, ne? Wenn man sich das mal so gesamt anblickt. Gerade, wir haben jetzt viel über Mark French, Tim Reagan gesprochen, die Mannschaft ist gut beisammen, da kann man sicherlich punktuell noch was machen. Also es kann schon so sein, dass das auf Jahre jetzt da oben auf jeden Fall bleibt, ne?
Das auf jeden Fall. Also Ingolstadt war ja lange Zeit so ein bisschen das Schalke 04 der DEL, also als Schalke noch halbwegs erfolgreich war. Nee, also es war immer so ein bisschen Unruhe im im Umfeld einfach, weil die Erwartungen nach der Meisterschaft 2014 extrem gestiegen sind, aber auch schon davor war es, glaube ich, nie ein leichtes Umfeld für Trainer vor allem. Und es ist sehr ruhig geworden, was in dem Fall gut ist. Und man hat einen Mannschaftsstamm, mit dem man auch sicher weitermachen will. Also vor allem auch deutsche Spieler, die man verlängert hat. Es wird einen kleinen Umbruch, glaube ich, wohl geben jetzt über den Sommer hinweg. Aber ja, Ingolstadt, glaube ich, hat sich, wenn man auch mit Beratern spricht, so durch diesen Wechsel auf Mark French und Tim Regan schon auch jetzt innerhalb kurzer Zeit einen Ruf erarbeitet, um auch Andockstelle für junge, talentierte Spieler zu sein, die da auch richtig Eiszeit und richtig ja, sich verbessern können unter einem Trainer. Und trotzdem in einer Mannschaft spielen, die Ambition hat, vorne mitzuspielen. Das ist ja dann immer so ein schmaler Grat, ne? Setzt du voll auf die Jugend und stellst deine sportlichen Ambitionen vielleicht ein bisschen zurück. Oder findest du eine gute Balance, junge Spieler einzubauen und trotzdem ja wirklich auch in der Spitze konkurrenzfähig zu sein? Und ich glaube, da geht Ingolstadt gerade einen ziemlich guten Weg, ja.
Da nochmal nachgefragt, da fällt mir jetzt irgendwie die Personalie Gnüpp ein, die ich immer so ein bisschen aus persönlichem Interesse, also ich habe da jetzt keine Verbindung, aber hab da so ein bisschen drauf geguckt. Da hat es ja nun gar nicht geklappt, ne? Und das war ja auch, ist, glaube ich, auch ein Unterschied zwischen Doug Shedden und jetzt Mark French. Und das sagst du ja auch, dass er trotzdem oder die Verantwortlichen trotzdem versuchen, die jungen Spieler einzubauen.
Ja, bei Gnüppi war es tatsächlich unglücklich. Er hatte unter Doug Shedden schon nicht den besten Stand und hatte eigentlich dann eine gute Vorbereitung gespielt unter Mark French, aber ist da auch nie wirklich in den Kader gerutscht, fühlte sich, glaube ich, auch nicht wohl in dieser Förderlizenz-Konstellation, hat oft in Ravensburg gespielt und ja, kam dann irgendwann in der DEL gar nicht mehr zum Einsatz. Das ist so ein Unikum gewesen, was junge Spieler betrifft, weil tatsächlich auch andere, die, sage ich mal, in den Vorjahren keine großen Rollen hatten, unter French wirklich aufgeblüht sind. Also Leute wie Stachowiak oder Henriques Morales, auch Brune, die alle ihren Output verbessert haben und sich persönlich, glaube ich, auch gesteigert haben. Selbst Leon Hüttl, der ja so ein bisschen auch das Juwel war, schon im letzten Jahr. Bei Gnüpp ist es schade, aber gut, vielleicht schafft er über Bayreuth, ist er jetzt, glaube ich, ne? Über Bayreuth den Restart. Aber wie gesagt, ganz allgemein macht French da keinen Unterschied, ob deutscher oder kanadischer, amerikanischer Spieler. Und hat mit Brad Tepper, aber der fällt auch immer so ein bisschen hinten weg, ne? Der war ja auch schon Head Coach in der Liga. Und da einen Mann, der sehr erfahren ist, mit dem es auch weitergehen wird. Ja, es ist sehr interessant zu sehen, was da gerade passiert.
Abschließende Frage. Jetzt haben wir natürlich viel über Ingolstadt und die Serie gesprochen. Die andere Halbfinalserie, München gegen Wolfsburg.
Ja.
Ist Ingolstadt gegen Mannheim die schwierigere Serie aus deiner Sicht?
Zu tippen
Nee, zu
oder?
spielen. Siehst du München da schon in einer anderen Konstellation vorne? Oder ist das ausgeglichen?
Na, ich glaube, dass Mannheim-Ingolstadt die engere Serie werden wird. Also ich glaube tatsächlich, dass Mannheim-Ingolstadt in das siebte Spiel gehen wird und München-Wolfsburg. Ich glaube, dass Wolfsburg schon Körner gelassen hat, jetzt auch gegen Straubing. Da ist die Eiszeitenverteilung ja auch nicht so ganz ausbalanciert in Wolfsburg. Und München ist ja nach diesem frühen Schock gegen Bremerhaven dann auch anständig zurückgekommen, wobei die auch eine schwierigere Serie hatten, als erwartet wurde, wahrscheinlich. Ne? Also wird auch spannend zu sehen sein, aber ich glaube, wenn alles normal läuft, dann wird es ganz schwer, sich irgendwie in der Best-of-Seven-Serie gegen München durchzusetzen, auch für Mannheim oder Ingolstadt, wer auch immer da dann ins Finale stoßen würde, wenn es München schafft. Aber ja, das ist schon, der Platz 1 nach 56 Spieltagen ist schon verdient gewesen, so.
Letzte Frage dazu. Glaubst du, dass das auch mit Blick auf den SAP Garden, der da nun in München entsteht und eh die Möglichkeiten, die da sind und sportlich machen sie es eben halt auch wirklich ja sehr, sehr gut, dass das jetzt so bleiben wird auf die nächsten Jahre?
Ja, Ich glaube schon. Also irgendwann steht in München natürlich jetzt auch die nächsten ein, zwei Jahre so ein Cut an, weil man dann doch viele eher älteren Spieler auch, also es ist ein sehr erfahrener Kader, dem so ein bisschen, glaube ich, vor allem auf dem deutschen Sektor so die mittelalten Spieler fehlen. Wobei, wenn man so hört, was angeblich nach München kommt jetzt in der Transferperiode, dann füllen die da auch schon auf. Aber ich glaube, Don Jackson hat auch noch nicht sicher zugesagt. Also das ist ja auch noch eine Variable, die da ins Spiel kommt. Von dem her kann ich mir schon vorstellen, dass es da mal irgendwelche Anlaufschwierigkeiten gibt, wenn man jetzt auf der Trainerposition umstellt oder so einen kleinen Umbruch im Team hat. Aber klar, auf mittel- oder langfristige Sicht mit der Akademie, mit dem Budget, mit der Halle dann auch im Hintergrund, was ich übrigens gut finde, ne, dass den SAP Garden, ich glaube, da könnt ihr euch als Liga natürlich freuen, aber ich glaube auch der Standort München hat sowas einfach gebraucht, weil diese alte Olympia-Eishalle für den aktuell dominierten Club in der DL wirklich nicht repräsentativ ist. Aber natürlich wird München auch auf lange Sicht ganz oben in der Liga stehen oder zumindest immer im Wörtchen mitreden, auch wenn sie jetzt die letzten, was waren es, 2 Jahre, nicht 3 Jahre nicht Meister geworden sind. Ja. Aber die sind hungrig und mal schauen, ob sie irgendwer kitzeln kann.
Gut, dann haben wir das auch noch. Du guckst dir die Spiele an, nehme ich an, Freitag, Sonntag. Fährst du jetzt Sonntag nach Mannheim, hast du mir eben schon gesagt.
Genau, mit Dirk sogar, dem Kollegen, der hier vorhin war. Und ja. Bin morgen im Stadion und Sonntag und dann geht's, glaube ich, Dienstag oder Mittwoch. Also es ist dann wirklich eng getaktet. Man ist, wenn man dann nicht vom Fernseher sitzt, dann doch irgendwie jeden zweiten, dritten Tag in der Eishalle. Ab und zu noch im Training und so, ja.
Gut, so soll es sein. Ist halt die heißeste und beste Zeit.
Absolut.
Fabian, ich danke dir. Mach's gut. Bis bald. Wir hören uns.
Bis dann, Konstantin. Ciao.
Ciao, ciao.
Eiskalt auf den Punkt ist der offizielle DEL-Podcast und eine Produktion der Deutschen Eishockey-Liga.